I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Es ist ja eigentlich das Traumata, ja, das du verarbeitest, genau, in Comedy. Also ja, ich habe auch keine guten Erfahrungen, mhm, in Bezug auf meine Ethnie gemacht, nicht nur, ne? Aber um die zu verarbeiten oder beziehungsweise der Abstand dazu, lässt dich irgendwann drüber lachen.
Ja, ich finde mich in so vielen Videos so schrecklich unlustig. Manchmal gucke ich die mir an und denke mir, wie zur Hölle konnte das so und so viele Likes ergattern? Was ist los mit den Menschen? Aber was ich an mir entdecke, ist einfach, dass ich laut bin, ob ich will oder nicht.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Mixtape. Ich sitze hier mit zwei ganz lustigen Comedians. Liebt ihr es, so angekündigt zu werden?
Ja, und wie?
Wenn du jetzt sagst, mach einen Witz, gell, dann ja, renne ich raus.
Wollt ihr beide euch einmal für all die Menschen, die euch vielleicht noch nicht kennen, vorstellen?
Mein Name ist Benicer.
Hi.
Hi.
Was machst du so?
Ich bin Comedian. Stand-up-Comedian in erster Linie, aber eigentlich Comedian.
Ich bin Parshad, mhm, bin 23 Jahre alt und bin Comedian. Sketch-Comedian, Social-Media-Comedian und seit neuestem auch Stand-Upper.
Seit neuestem auch?
Ja, ich versuche es gerade. Ich habe gerade ein bisschen angefangen. Und mal gucken, wohin die Reise führt.
Ja, ich habe es ja schon erlebt heute. Das ist gar nicht so easy, ne? Nee, das ist gar nicht so easy. Wie hat es bei euch angefangen? Wie seid ihr in den Job quasi reingerutscht?
Ich habe vorher Musik gemacht, so mehr oder weniger gerappt und gesungen, beides gleichzeitig. Und meine Texte waren schon irgendwie witzig. Also war viel Wortwitz drin. Und dann haben die zwei Kollegen Babak und Usus ein Format gegründet, das hieß Fladenbrot-Comedy. Und dafür haben sie Comedians gesucht mit Hip-Hop-Background. Mhm. Früher noch über MySpace und über das Juice Magazine. Und das haben Freunde von mir gelesen und mir gesagt, hey, bewirb dich da mal, du bist voll witzig. Was ich damals gar nicht so auf dem Schirm hatte. Da bin ich hingegangen, habe Stand-Up ausprobiert und mein erster Auftritt war komischerweise schon direkt witzig, aber dafür die nächsten 50 alle schlecht.
Ist das komisch, dass der erste witzig,
ja,
ist?
Ja, normalerweise sind die ersten so 50 meine Auftritte, sagt man so, da lernst du noch gehen. Und mein erster war direkt gut, weil ich war ultra nervös. Ich glaube, ich habe so viel Adrenalin freigesetzt, dass mein Körper so Unfähiges geschafft hat. So. Und dann war der erste Auftritt gut, also und dann ging's von da, haben wir angefangen, hier Rebell-Comedy als Bühne aufzubauen und nach immer mehr zu lernen, wie das überhaupt geht. Weil das hängt halt nicht davon ab, wie witzig bist du. Ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die ultra witzig sind, aber die können nicht auf einer Bühne stehen. Oder sobald du mit der Kamera auf die zeigst, ist der komplette Zauber verschwunden.
Wie war es bei dir?
Bei mir war es so, dass mir damals ein Typ das Herz gebrochen hat. Und ich dann so dachte, so, entweder du versinkst halt komplett wieder in die typischen Verhaltensmuster bezogen auf Liebeskummer und Herzschmerz oder du versuchst einfach deinen inneren Stern zum Leuchten zu bringen. Mhm. Es hört sich gerade alles so schnulzig an, gell? Aber
schon auf,
ja,
jeden
schon
Fall.
Hardcore, ne? Schon, ich muss mir eine andere Story überlegen fürs nächste Mal.
Nee, man kann die direkt verstehen.
Wir machen da auch so ein bisschen Pianomusik drüber gleich.
Ekelhaft, ja, wirklich, weh, ihr macht das, ich mein's ernst. Dann,
ja, aber es ist Selbsttherapie.
Ja, oder? Selbst, es war wirklich, und dann versuchst du halt irgendwie daraus ein Set zu schreiben. Mhm. Und dann gehst du damit zu Open Mic Bars und machst es vor 5 Leuten, die nicht verstehen, warum und wer der Typ war, der dein Herz gebrochen hat, weil du auch keinen Namen erwähnst. Du bist so schlecht bei den ersten Malen, so wie Benicer es gesagt hat, vielleicht beim ersten Mal, das war bei dir schon eine Ausnahme, um ehrlich zu sein. Ne?
Das war schon, ja, das war
schon,
komisch.
Schon krass,
ich habe mich auch gewundert, dass die Leute gelacht haben.
Ja, ich kenne das, wenn man sich wundert, wenn, ja, Leute auf einmal mal lachen. Und dann haben manche auch gelacht und ich dachte mir so, krass, okay, das will ich weitermachen. Und das war meine Therapie. Und je mehr Leute ich zum Lachen gebracht habe, desto eher habe ich meinen Schmerz vergessen können.
Krass, warst du dann hier quasi, warst du in Köln an einem Open Mic oder was?
Nee, ich war in meinem Dorf in einem Open Kneipe und dann war ich mal in Frankfurt in einem Open Mic und dann in Mannheim Und irgendwann habe ich bemerkt gehabt, es macht keinen Sinn, Stand-up zu machen, wenn du nicht so eine kleine Gruppe hast, die auch vielleicht denselben Humor mit dir teilt. Und dann habe ich angefangen, auf Social Media Comedy zu machen und dann versucht gehabt, das so rüber zu schwenken, parallel zu fahren, Stand-up, Social Media Comedy.
Gab es so einen Punkt in eurem Leben, in dem ihr gemerkt habt, krass, ich bin witzig?
Nee, den habe ich bis heute nicht. Also, ich weiß, wie Witze funktionieren mittlerweile. Ich sehe die Technik dahinter. Aber so jetzt, dass ich mich selber als witzig fühle, das habe ich eher bei anderen. Manche Leute brauche ich nur zu sehen, ich lache mich kaputt. So, die sind einfach Funny Bone, sagt man so. Die sind nonstop witzig.
Aber die können nicht unbedingt auf der Bühne stehen und das machen.
Doch, auch unter denen. Ja. So jemand wie jetzt Teddy zum Beispiel, Tech LeBrand, das ist ein Funny Bone. Das ist ein witziger Typ einfach. Oder Özcan Kosa. Waren wir auch schon zusammen mit auf Tour. Auch die Momente, wo er von der Bühne runterkommt, er ist durchgehend funny einfach. Durchgehend. Und ich habe meine philosophischen Parts, meine ruhigen, wo ich ruhig bin. Oft begegne ich auch Menschen, die mir sagen, hey, ich dachte, du warst viel witziger. Aber es ist mehr so, ich weiß, was witzig ist und technisch komme ich da so dran, aber ich würde mich selber nicht als witzig, ich habe nie Momente, wo ich denke, boah, ich bin total witzig. Das habe ich selten.
Ja. Ist das so im Umfeld tatsächlich, dass man von euch erwartet, jetzt seid mal witzig, mach mal einen Witz?
Ja, bei den Leuten, die sich nicht so gut mit Entertainment auskennen, ja, auf jeden Fall.
Immer dieses, was machst du so beruflich? Ja, ich bin Comedian. Und dann weißt du, welcher Satz kommt.
Genau,
so. So, Witz.
Ja. Jetzt hauen wir raus. Ja.
Bei mir kommt immer Wein mal. Als Schauspieler.
Ja, weil du Schauspieler
bist. Ach so, ich dachte schon.
Kannst auf Kommando
weinen. Machst du beruflich, Alter?
Kannst du auf Kommando weinen. Das ist immer bei so spektakulären Berufen. Auch wenn dir jetzt jemand sagt, ey, ich bin Pantomime, dann wirst du dem auch sagen, ey, zeig mal was. Oder jemand, der dir sagt, ich bin Jongleur. Ja. So, ey, kannst du mit den drei Teilen
hier? Rap mal was vor.
Genau, rap mal was vor.
Jetzt sofort so. A cappella.
Ist geil, wenn wir mal anfangen, das bei anderen Berufen zu machen. So, ey, ich bin Steuerberater. Ja, dann?
Ja, genau.
Mach mal.
Genau.
Steuer.
Ganz mal. Hier, mitten auf der Straße.
Lass mal kurz gucken. Ja. Das ist ja geil. Das ist ja Hammer.
Gab es bei dir einen Punkt?
Ich glaube, das, was die Leute an mir lustig finden, ist meine laute Art und Weise. Und das ist etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Ich finde mich in so vielen Videos so schrecklich unlustig. Manchmal gucke ich die mir an und denke mir, wie zur Hölle konnte das so und so viele Likes ergattern? Was ist los mit den Menschen? Aber was ich an mir entdecke, ist einfach, dass ich laut bin, ob ich will oder nicht. Mhm. Es hat Vorteile, es hat extreme Nachteile, aber manchmal denke ich mir, okay, das war lustig. Manchmal denke ich mir so, ey, was zur Hölle machst du da überhaupt? Das ist so unlustig.
Also hast du es nicht so wie bei Nice, dass du sagst, okay, ich verstehe, wie man die Struktur eines Witzes, ich verstehe, wie man das macht, damit Leute darüber lachen?
Ich bin gerade dabei, das zu lernen.
Du hast uns ja eben bei dieser Challenge, da warst du überhaupt gar nicht laut. Sondern ich finde, du hast eine richtig gute Körperbeherrschung einfach gehabt. Du wusstest das, was du gerade gleich machst.
Was meinst du mit Körper? Meinst du, dass ich so still
sein
kann?
Genau, wie du stehst und wie du das gemacht hast mit dieser Taube und wie du dabei geguckt hast. Also komplett.
Ja,
nicht
nur das
Geräusch.
Ich habe noch nie gehört, dass jemand meine Körperbeherrschung
lustig findet. Ja. Also nicht witzig, sondern souverän. Das hat deswegen funktioniert, weil du nicht so unbeholfen da standest. Ich stand ja ziemlich unbeholfen da. Sondern du wusstest ganz genau, was du machst. Und wie du jetzt dieses Geräusch platzierst und wie du dabei guckst, das war alles im Einklang.
Danke.
Also das hatte nichts von laut.
Danke.
Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das Geräusch witzig fand. Ich fand eher witzig, wie du es rübergebracht, wie du es vorbereitet hast.
Ja.
Da standst du und einen angeguckt hast und dann man wusste nicht, was kommt.
Ey, Jungs,
was kommt als nächstes?
Noch nie gehört.
Fucking Taube.
Die hat vorher zwei, drei andere Geräusche gemacht und dann so, ich so, was kommt jetzt?
Mhm.
Das war schon ziemlich gut.
Das war schon.
Danke, Jungs. Aber ja, ich bin gerade dabei zu lernen. Ich bin dabei zu lernen, wie es ist, so als Stand-Upperin vor allem lustig zu sein. Dieses Aufbauen auf die Pointe und alles drum und dran. Das ist echt
Technik.
Ein mega Prozess. Mhm. Technik, Timing, das ist gar nicht mal so einfach, wie alle denken.
Nee, und das tötet
ist
so ein bisschen.
Arbeit.
Diese ganze Theorie, das tötet bis nachher den Blick.
Comedy-Stern, den du hast eigentlich, den du mitnimmst. Und glaub mir, es gab auch Abende, Jungs, ich hatte überhaupt keinen Bock, so zum 15. Mal mein Stand-Up vom Spiegel zu machen.
Mhm.
Und dann gehst du auf die Bühne und hast so die Einstellung, eine Stunde davor, du fragst so die Leute um dich herum, ey, ist mein Set überhaupt lustig? Kennst du das? Du hast dein Set ja, auf klar. einmal. Du willst am liebsten sofort was anderes machen. Aber du musst es ja so oft machen. Du brauchst diese Routine.
Genau. Für dich ist es. Ich finde, das ändert so dieses ganze Technikgehabe, das ändert deinen Blick einfach auf Comedy generell. Mhm. Also bei mir war es so. Ich konnte früher viel mehr über deutsche Stand-up-Comedy zum Beispiel lachen. Und als ich angefangen habe, selber so zu analysieren, dann siehst du so, okay, die Pointe läuft jetzt darauf hinaus.
Ja, ja.
So ähnlich wie mit Musik. Wenn du selber Musik machst, dann durchschaust du halt, wie jemand die Musik produziert hat. Und das nimmt so ein bisschen die Magie.
Ich sage ja, lustig sein ist einfach Arbeit. Und Arbeit macht auch automatisch manchmal nicht viel Spaß. Mhm. Und wer hätte gedacht, dass der Kreis sich mal so schließt, ne? Lustig sein, Arbeit macht keinen Spaß und macht keinen Spaß führt wieder zu lustig sein. Ja. Wer hätte das gedacht?
Ja. Fällt es euch dann manchmal schwer, diesen analytischen Blick auf das ganze Thema dann auf der Bühne auszustellen, um dann frei zu sein in dem, was ihr macht?
Ja. Also auch eher beim Konsumieren von Comedy als wenn man selber auf der Bühne steht. Wenn ich selber auf der Bühne stehe, bin ich so in the zone. Dann denke ich nicht viel nach.
Echt?
Ja.
Weißt du, wie es bei mir ist? Irgendwie bei manchen Witzen bin ich so trainiert darauf, jetzt perfekt auf das Timing oder auf die Betonung oder auf meine Körpersprache zu achten, dass ich den Witz an sich gar nicht mehr fühle, sondern nur die Technik. Mhm. Und das versuche ich jetzt auch fürs nächste Mal abzuschalten, ja. damit ich mehr den Moment fühle.
Ja, genau.
Weil es gibt nichts Geileres, als einen Witz gerissen zu haben, auf der Bühne zu sein und die Leute lachen, aber du kannst es nicht aufnehmen, so krass, weil du konzentriert darauf bist, jetzt den perfekten Übergang zu machen und das Mikro jetzt perfekt und so eine Performance zu machen. Okay. Du kannst es, und das ist zu schade.
Ja, das ist zu verkopft.
Das ist zu verkopft dann.
Ja, man muss irgendwie lernen, damit wieder frei zu werden. Ne?
Mhm.
Was macht für euch gute Comedy aus?
Boah, das sind wirklich viele Sachen. Dass der Comedian nicht verkrampft die Menschen zum Lachen bringen will, sondern einfach frei, so nah wie möglich an sich selbst ist.
Mhm.
Das macht gute Comedy aus. Also Authentizität kann man eigentlich sagen.
Ja. Ich liebe es, Comedians dabei zuzuschauen, wie sie einfach auf der Bühne sind vor vielen Leuten, aber man gleichzeitig das Gefühl hat, die sind gerade vor einer Person im Wohnzimmer am Performen.
Mhm.
Das ist super schwer, so eine Atmosphäre aufzubauen. Aber wenn die das schaffen, dann bist du auch für immer in diesem Bann. Also für immer meine ich jetzt in dem Set, weißt du? Und dann willst du mehr wissen und du achtest auf seine Mimik und seine Mimik ist so frei.
Mhm.
Und ich finde es dann aber auch super schade, wenn ich dann Comedians bei Interviews sehe und mir so denke, fuck, der ist gar nicht so drauf, der hat uns alle verarscht. Das ist Kunst, das ist echt Kunst.
Das ist auch so krass, wenn man live da ist und man merkt nicht, dass es gerade Vorstellung Nummer 97 ist.
Ja, ja.
Genau. Man denkt, das ist das erste Mal, dass er das erzählt. Ja.
Ja. Ja. Was darf Kunst nicht? Oder darf Kunst alles?
Die Freiheit der Kunst endet da, wo die Freiheit des Nächsten beginnt. Also ich darf in meiner Kunst alles, solange ich damit nicht anderen Menschen schade, beziehungsweise wenn mir jemand sagt, hey, stopp, du trittst mir gerade zu nahe damit, dann kann ich nicht sagen, das ist aber meine Freiheit, weil ich habe auch das Recht, mich zu bewegen. Aber so weit, dass ich nicht mit meinen Ellbogen jemanden treffe. Und wenn ich jemanden treffe und der mir sagt, hey, du hast mich gerade getroffen, kann ich sagen, hey, ich habe wohl das Recht, mich zu bewegen. Sondern man muss auch vorsichtig sein, wo deine Kunstfreiheit anderen Menschen auf den Schlips tritt. So, so weit würde ich gehen.
Gibt es da so sozusagen eine Grenze, die bei der es irgendwie okay ist, Leute ein bisschen zu kitzeln?
Es ist eigentlich immer okay, Leute zu kitzeln. Das ist schon okay.
Mhm.
Aber zum Beispiel darfst du nie für eine komplette Gruppe oder sowas sprechen und der Gruppe dann befehlen, hey, findet euch damit ab, das ist meine Freiheit.
Mhm.
Sondern du musst auch damit leben, dass Leute sich bei dir beschweren und dir sagen, immer wieder, es ist ein Prozess, den du immer weiter lernst, dir sagen, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter, das ist jetzt meine Grenze. Da bist du die ganze Zeit dran. Also du wirst nie einen Punkt haben, in dem du safe bist, nicht als Comedian, dann hast du den falschen Job ausgesucht. Du eckst immer wieder an. In dem Moment, wo du aufhörst anzuecken, bist du uninteressant. Dann wird sich niemand für dich interessieren. Das ist dann okay. Wischiwaschi-Comedy. So.
Mhm. Pascha, du machst zum Beispiel keine Witze über Nationalitäten.
Mhm.
Warum ich?
Ich bin mit Ethno-Comedy aufgewachsen, sogar auch größtenteils mit euren Sets, mit Stand-Up, Rebel-Comedy, auch mit den ganz alten Sets von Kaya Jana, wirklich mit super, super alten Ethno-Comedy-Witzen. Und wenn man aufwächst mit der Zeit mit solchen Witzen und dann sich auf einmal die Comedy-Branche in anderen Ländern anschaut, wie zum Beispiel in Amerika, merkt man, oh, es gibt ja noch eine ganz andere Richtung und ich will unbedingt diese Richtung mal ausprobieren. Ich weiß noch, wie meine
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die ersten Stand-up-Auftritte waren die Leute hinter den Kameras oder hinter den oder Autoren oder meine ersten Managements, die sich mir vorgestellt haben, die haben von mir erwartet, Witze zu machen über das Perser-Dasein. Und das war etwas, was ich einfach nicht gefühlt habe. Ich habe Respekt davor, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Ethno-Comedy-Welle ankommen würde mit einem gewissen anderen Sparkle, dann würde ich sagen, cool, geil. Aber diese typischen Witze über das Perser-Dasein, ich kann das nicht mehr hören. Also es ist für mich so, für mich persönlich in meinem Werdegang ist es ein Ende. Aber es kann sein, dass zum Beispiel ein anderer, der mit 20 Jahren schon aufgewachsen ist und das immer noch cool findet, habe ich auch Respekt davor. Ich wage mich zum Beispiel gerade in die Richtung personalisierte Comedy, damit wir so zusammen lachen können, aber nicht über etwas, was ich bin. Das ist für mich persönlich, aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn es andere machen. Überhaupt nicht. Wer bin ich, dass ich entscheide, was schlimm ist und was nicht in der Comedy-Szene Deutschland?
Ja jeder über
genau,
das, was er,
genau, genau.
Seine Person.
Es genau.
Ist, also Ethno-Comedy ist auch personalisierte Comedy.
Ja.
Nur die Frage ist, inwiefern spielt in deinem echten Leben deine Ethnie eine Rolle?
Genau, genau. Und in meinem Leben war meine Ethnie meistens, ich habe eigentlich nur viel Klischee gehört und ich verbinde nicht so lustige Sachen leider.
Spielt keine Rolle in deinem Leben.
Ja, und ich verbinde auch nicht so lustige Sachen. Es haben sich Leute eher über mich lustig gemacht, über das Perser-Dasein. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt nicht mit meinen kleinen Traumata-Geschichten auf die Bühne. Ich versuche wobei es gibt natürlich Leute, die verarbeiten das, was ja auch cool ist.
Es ist ja eigentlich das Traumata, ja. Das du verarbeitest
genau. In
Comedy. So. Also ja. Ich habe auch keine guten Erfahrungen in Bezug auf meine Ethnie gemacht. Nicht nur, ne? Aber um die zu verarbeiten oder beziehungsweise der Abstand dazu lässt sich irgendwann drüber lachen.
Ja,
das hängt immer davon ab.
Auch den größten Respekt, Benaisa.
Aber das hat mit allen Sachen zu tun. Das kann genauso mit einer Behinderung zu tun haben. Also jemand, man könnte halt auch als Behinderter sagen, ey, Behindertenwitze habe ich schon 1000 Mal gehört und ist in meinem Leben einfach nichts, worüber ich Witze machen will, einfach weil es in seinem Leben keine Rolle spielt. So, das ist ja auch okay. Aber genauso gut gibt es halt denen, bei denen das schon präsent ist im Leben. So, ob das jetzt eine Behinderung ist oder die Ethnie selber. Ich bin einfach in meiner Ethnie so komplett gekoppelt, so jederzeit. Nicht nur von Deutschen der Blick auf meine Ethnie, sondern auch von anderen, die gleiche Ethnie haben. Man erkennt sich sofort und das spielt so eine große Rolle. Aber ich habe Kollegen, auch in meinem eigenen Team, bei denen spielt das überhaupt gar keine Rolle. Die haben nicht einen einzigen Ethno-Witz. Aber wenn du mit denen privat unterwegs bist, merkst du,
ja. Die
Ethnie spielt überhaupt gar keine Rolle. Also wie jetzt jemand wie Kollege Henny Siam bei uns. Viele wissen nicht mal, woher er kommt.
Das finde ich auch cool.
Genau. Und da ist jeder anders.
Ja, da ist wirklich jeder anders. Ja. Und ich feiere es einfach mal, diese andere Richtung so zu probieren. Weil, wie du sagtest, bei mir hat es, ich persönlich kann das noch nicht, vielleicht kann ich irgendwann in 20 Jahren darüber reden und Witze über meinen Background machen. Aber jetzt, wenn auch nur jemand ansatzweise so zu mir kommt und sagt, wie wäre es, wenn du mal versuchen würdest, deine Mutter auf der Bühne nachzuahmen, sage ich, auf gar keinen Fall. Meine Mutter soll nicht, ich bin nicht ready dafür. Ihr Akzent ist nicht lustig. Also für mich ist es voll der Angriff gegenüber meiner Mutter.
Ja,
vielleicht aber in 10 Jahren kann ich. Wer weiß, ich bin ja auch erst am Anfang, weißt du?
Du musst halt auch immer gucken, machst du Comedy und lachen die Leute über die Sachen oder lachen die Leute mit den Sachen?
Genau. Und bei mir habe ich immer das Gefühl gehabt, vielleicht auch wegen so ein paar Erfahrungen im Leben, dass es immer über war. Mhm. Auch wenn meine eigenen Freunde auf einmal angefangen haben, meine Mutter zu imitieren, ich habe direkt rot gesehen.
Wenn deren Mütter keinen Akzent haben, ist es schon scheiße.
Ja.
Aber ich kann mir das, bei mir ist es okay, weil ich weiß, im Publikum sitzen Menschen, die sich denken,
die
kennen das nicht nur, sondern die leben das. Ja. Die kommen nach der Show zu mir und sagen, hey, gleiche Situation bei mir zu Hause auch. Aber es wäre was anderes, wenn ich jetzt Publikum habe, das aus einer ganz anderen Welt kommt. Also wir lachen miteinander, also bei mir lachen wir miteinander. Aber es gibt auch dieses Übereinanderlachen. Hey du, imitier mal deine Eltern, damit ich über euch lachen kann.
Ja, ja,
so, das ist ekelhaft, auf jeden Fall. Mhm. Also dann, das hat eine ganz andere Note als ein Miteinanderlachen.
Ich bin echt gespannt, wie ich so in 10 Jahren darüber denken werde. Am Ende, du siehst mich in 10 Jahren, genauso, wie meine Mutter angezogen, mit so einem Tee in der Hand und ich fange so an.
Das ist weiß. Gut, ja. Habt ihr als Comedian eine gesellschaftliche Funktion?
Unbewusst. Es kommen natürlich so unbewusst Sachen dazu, ne? die schöner, schönes nice to have. So. Aber ich glaube nicht, dass, also bei mir ist es nicht so, dass ich das bewusst mache. Es ist nicht so bewusst, dass ich jetzt einen Beitrag zur Gesellschaft leiste, aber Comedy verbindet halt. So. Lachen ist etwas, worauf sich alle einigen können, wo egal welche politische Gesinnung oder welche Vorlieben man hat, so beim Lachen treffen sich alle, Lachen tun alle gleich. Ich glaube, Essen hat das auch noch, so Essen und Lachen, das sind so Sachen, wo sich Leute einfach nicht streiten.
Aber du schreibst kein Set, um auf gesellschaftliche Notlage hinzuweisen.
Genau, nicht jetzt bewusst. Wenn es gerade mich in meinem Leben stattfindet, ja, weil ich benutze alles, was in meinem Leben stattfindet für Comedy, aber nicht bewusst.
Ja. Du hast mal gesagt, du möchtest Deutschlands beste Entertainerin werden.
Wo habt ihr den Satz her?
Ja.
Wann habt ihr den gehört?
Den haben wir rausgefunden.
Ja, ich versuch's. Ich meine, ich bin 23 Jahre alt. Mhm. Viele finden das immer voll so großmaulig von mir, wenn ich es sage. Aber ich versuche einfach wirklich, die Beste zu werden. Ich möchte gerne eine eigene Late-Night-Show irgendwann haben, irgendwann so Formate entwickeln fürs Fernsehen. Weil ich finde, das bringt die Leute abends zusammen. Das gibt dir eine Plattform als Comedian, als Entertainer, um über gesellschaftskritische, soziale Sachen zu sprechen, auch über politische Sachen, Gutes zu tun, einfach gute Laune zu verbreiten. Mhm. Und das ist so wenig noch hier. Ich weiß nicht, wie du es empfindest.
Eigentlich nicht so wie du.
Nicht, ich finde es.
Weil du sagst auch, dass die Ethno-Comedy so nicht wirklich amerikanisch wäre. Dabei sind die größten Ethno-Comedians, ob das jetzt Russell Peters ist oder Richard Pryor, so die das angefangen haben, die größten Ethno-Comedians kommen eigentlich aus Amerika.
Ich meinte war, dass die Amerikaner eine mehr unterschiedliche Richtungen einschlagen. Da gibt es natürlich auch Ethno-Comedy und alles
drunter. Genau, und was Late-Night-Show angeht, sowas wie Jimmy Fallon oder, also wenn du jetzt Jan Böhmermann guckst, zum Beispiel, seine Show, ist es für dich eine Late-Night-Show?
Satire, Late-Night-Satire. Also für mich ist es so ein
Aber
was ich meine, sind die Frauen, weißt du? Ich
versuche,
also was mir hier fehlt, ist so eine Frau am Tisch, ohne diese Karte großartig zu spielen, dass es eine Frau sein muss. Mhm. Aber so bei weiblichen, ich hätte gerne so eine weibliche
Late-Night-Show.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dieses Standing ist da ein bisschen größer als hier. So eine Ellen DeGeneres. Genau, die hat ein krasses Standing dort als weibliche Late-Nighterin. Mhm. Kann man das sagen, Late-Nighterin?
Ja.
So Late-Night-Moderatorin. So.
Ja.
Aber das würde ich mir wünschen. So. Und ich versuche aber auch in anderen Richtungen Entertainment zu machen und irgendwann hoffentlich, so Gottes will, die Beste darin zu sein. Und die Beste heißt nicht darin zu sein mit Zahlen, Klicks, sondern ich möchte gerne irgendwann aus diesem Leben gehen, was wir heute auch als Thema hatten.
Und
eine kleine Erinnerung sein. Sei es eine großartige Spende geleistet zu haben für eine Familie, sei es eine Familie geholfen zu haben aus einer Krise mit abends zusammenhocken und lachen und dann wieder zurück in den Alltag. Ich möchte gerne so etwas Kleines hinterlassen und das ist für mich das Beste.
Die Ziele finde ich schon cool. Also die Ziele sind auch ehrlich. Ja. Ich glaube, jeder Comedian hat so dieses Ziel, dass in einer eigenen Show endet. Du bist da einfach nur ehrlich. Nur ich finde, das deutsche Entertainment ist jetzt, wenn du es vergleichst zu vor 20 Jahren, schon auf einem richtig guten Level.
Ja, ich fände es auf jeden Fall vielleicht cooler, dich in 10 Jahren dann mit deiner eigenen Late Night zu sehen.
Am Ende ich sage, scheiße, ich habe keinen Bock mehr, ich habe es nicht geschafft. Ich gehe studieren.
Das hast du ehrliche Ziele?
Ja, klar, doch. Also dieses eigene Show, das ist, glaube ich, so das Ende der Reise bei jedem Comedian. Mhm. Also ich hatte natürlich, am Anfang wollte ich einfach mal ein eigenes Solo haben, das habe ich schon gemacht. Zweites eigenes Solo, ich möchte noch ein drittes auf jeden Fall und eine eigene Show. Und dann, wohin es mich führt, so von da aus. Mhm. Weil so weit sind die Ziele eigentlich gar nicht entfernt. Aber ich habe nicht dieses... ich möchte der Beste in irgendetwas sein. So, das
ja.
ist bei mir nicht so. Also es gibt einfach zu viele gute Comedians mittlerweile. Am Anfang hatte ich das auch. Habe ich mir auch immer sehr viel über die deutsche Comedy ausgekotzt und alles. Aber mittlerweile ist es so viel passiert. Es gibt jetzt so viele gute und auch wirklich richtig gute Comedians, wo ich denke, okay, ich will da gar nicht in die Challenge rein. Und ich kann mich so zurücklehnen und sagen, hey, das ist gut. Ich möchte nur für meinen Spot, so für meine persönlichen Sachen noch ein, zwei Ziele erreichen. Mhm.
Okay, allerletzte Frage. Ich habe es ja für heute am eigenen Leibe erlebt. Man macht einen Witz und niemand lacht. Mhm. Ja, Worst-Case-Szenario. Du hast vorhin auch gesagt, dein erster Auftritt war gut, die nächsten 50 waren nicht so geil. Mhm. Wie geht ihr damit um und wie überredet ihr euch danach wieder, ich gehe nochmal auf eine Bühne und ich mache weiter?
Boah, weißt du, wie oft ich aufhören wollte? Ja. Also nach so Bombe-Auftritten, ja, ja. wo du richtig Doch. Reingekackt hast. Ich hatte einmal einen Auftritt, 15 Minuten vor 30 Leuten, 15 Minuten hat niemand gelacht. Mhm. Keine Sau. Ich bin rausgegangen und dachte mir, okay, das war Gottes Zeichen, ich höre jetzt auf und bin dann am nächsten Tag in die Vorlesung und habe nie wieder Stand-up angefasst. So, was heißt nie wieder so? Die nächsten 3 Wochen dann nicht mehr.
Wie holt man?
Freunde. Meine Freunde haben mich richtig aufgepeppt.
Nee, ich kann bei solchen Sachen, bei Tiefschlägen, so, kann ich nicht mit Freunden reden.
Nein?
Nee.
Bei so Comedy-Tiefschlägen?
Ja. Ich bin auch so auch bei Tiefschlägen im Leben, auch Schicksalsschläge. Ja. Ich bin niemand, der sich über so, oh, ich muss jetzt mit jemandem reden. Ich glaube, es ist auch eher so ein Frauending, so mit Freundinnen reden.
Nee, das glaube ich nicht.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, es hat wirklich
muss das tatsächlich,
ja. ich Du musst auch
das,
reden.
Das Gefühl, ja.
Ich bin der Löwe, der
sich muss,
in seine Höhle. Ich muss in meine Höhle rein, ja. Da darf mich auch keiner stören. Und wenn ich da wenn ich den Plan, Masterplan habe, komme ich wieder raus. So, lass mich in Ruhe. So
lange. Ich muss es ziemlich lernen. Ich habe es auch ganz lange nur mit mir selbst ausgemacht, aber ja. ich muss sagen, ich finde es ein ziemlich gutes Gefühl.
Ja. ja? Nee. Ich mag das gar nicht. Dieses, hey, war ja nicht so schlimm. Andere Leute machen es dann viel schlimmer für mich, weil ich denke so, ey, gerade weil du das sagst.
Diese Leute, die sind auch schrecklich. Ich habe zum Beispiel einen Freundeskreis, der sagt, ey, Pascha, ich sag dir ehrlich, das war gerade 15 Minuten pure Scheiße.
Ja.
Aber lass uns jetzt erstmal was essen und dann guckst du dir in 3 Wochen nochmal an.
Boah, das würde mich auch.
Das sind zum Beispiel.
Das war jetzt 15 Minuten. Das war jetzt 15 Minuten pure Scheiße.
Auch nicht so geil.
Sorry,
aber
das war nicht mal der Stand-up. Du sahst auch richtig scheiße aus.
Aber wirklich, ey, wirklich ehrlich und das sind, ja. und, keine nee. Ahnung, das ist für mich, so Freunde sind für mich so die ehrlichen Freunde, die bauen auf und sagen, ey, aber morgen bist du wieder eine geile Sau und fertig.
So ist ja, es. Für mich ist ja, worüber ich nachdenke ist, was ist an dem Auftritt schiefgelaufen, so. Ich bin ja nicht niemand, der jetzt so in Dings versinkt. Ne? Ich bin jetzt da nicht in meiner Höhle, ich hasse mich oder so. So ist es ja nicht. Sondern ich will alleine sein, keiner darf mir reinreden und gehe strukturell durch. Was ist an dem Auftritt schiefgelaufen? Warum hat es nicht gezündet? Was kann ich besser machen? Mhm. Und deswegen sind schlechte Auftritte waren für mich wichtig. Diese 50 schlechten Auftritte, die waren insofern wichtig, dass ich da ganz viel durchgelernt habe. Ich hatte auch sehr viele gute Auftritte. Aber was mache ich nach einem guten Auftritt? Ich klopfe mir auf die Schulter, dann gehe ich ins Bett und gehe schlafen. Und ich arbeite nicht. Guck mal jemanden, der nach einem Erfolg nach Hause geht und dann noch an seinen Sets arbeitet. Das machst du fast nie. Sondern die schlechten Auftritte, die bringen dich dazu, an deinen Sets zu arbeiten und deine Gags besser zu machen. Also insofern bin ich mir bewusst, trotzdem fühlt sich der schlechte Auftritt scheiße an. Mhm. Und in dem Moment will ich einfach keinen sehen. Lass mich in Ruhe mit diesen Gags alleine. Ich mach das schon.
Ich müsste mal, wenn man bei ihm am hinter der Bühne ist und man merkt halt, was scheiße, dann genau das machen zu ihm und sagen, hey, war nicht so schlimm.
Boah,
alles cool.
Das ist das Schlimmste.
Das ist Schlimmste, was man kann. Das bringt einen noch mehr runter.
Ja. Ja, klar. Okay, ihr zwei, ich bin ganz gespannt, ob ich euch in 5 oder 10 Jahren in eurer eigenen Late-Night-Show sehe. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Das hat mir wirklich Spaß gemacht.
Uns auch.
Ja, es war tatsächlich der vorerst letzte Podcast der ersten Staffel von Social Mixtape. Wir bedanken uns, dass ihr immer so schön zugehört habt. Guckt euch gerne die ganze Folge auf Yahoo Style Deutschland ein.
Macht das, genau.
Ja, genau. Es gab lustige Geräusche. Willst du noch einmal deine Taube machen zum Abgang?
Die Leute denken sich auch, was habe ich die ganze Kindheit gemacht? Ich habe Taubengeräusche gemacht.
Aber danach sind wir nur ruhig, ja? Nur die Taube.
Du siehst auch aus wie eine Taube in dem Moment.
Sag mir voll viel, dass ich aussehe wie eine Taube.
In dem Moment, oder? Du machst voll.
Scheiße.
Das meine ich. Der komplette Körper macht mit.
Also, oh Gott.
In dem Sinne,
Keine Witze über Tauben, Leute.
Ja, mach man nicht.
Tschüss. Sollen wir auch Ciao sagen? Ciao.
Bye, bye.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.